In Oberschlesien, dem Orte der Generalversammlung der Aktivisten Deutschlands, ergab es sich von selbst, dass die Männer, die in allen Landesteilen wie Sprengpulver wirkten, nunmehr voneinander erfuhren und so in der Lage waren, den einzelnen Aktionen durch Zusammenspielen stärkere Wucht und größere Bedeutung zu verleihen. In den folgenden Monaten entstand ein zähes, unsichtbares, federndes Netz, dessen einzelne Maschen sofort reagierten, wenn an irgendeiner Stelle das Signal gegeben wurde. Das geschah ohne jede nur denkbare Bindung durch eine Organisation, ohne Plan und Auftrag, einzig durch das Wirken einer spontanen und selbstverständlichen Solidarität. In allen Bünden hockten die Männer, in allen Lagern, allen Berufen. Sie warfen sich die Bälle zu, informierten sich, warten einander, gaben brauchbare Tipps und handelten in der rauschhaften Erfahrung, dass bald an 100 verschiedenen Orten gleichzeitig und unabhängig voneinander dieselben Gedanken und Ideen aufsprangen, dieselben Berufungen, dieselben Zielsetzungen, dass dieselbe Situation überall gegeben war und dieselben Handlungen zeugte. So erwuchs für sie eine große und einheitliche Willensrichtung. Um sie schlang sich ein Band, das fester war, als es treue Schwüre und Organisationsstatuten sein könnten. Sie fesselte der gleiche Rhythmus, der in ihren Adern schlug. Es erwies sich, dass eine Reihe von neuen Geboten, von ihnen allen mit der gleichen elementaren Sicherheit anerkannt, sie in die gleiche Linie zwang. Sie hielten sich wie Menschen von einer Rasse. Sie spürten die gleichen Wehen in sich und die gleichen Ströme. In ihnen sprangen die gleichen Zweifel auf. Sie waren Apodiktiker des Zweifels, bereit, jeden Ballast und ihren suchenden Wegen von sich zu werfen, beglückt, da sie erkannten, dass der gleiche Drang in allen ihrer Art sie in die gleichen Konflikte warf und ihre gleiche Lösung finden ließ. Die Männer, immer noch in ihren Bereichen vereinzelte, tauchten unter in die Masse des Namenlosen und stießen wieder empor, getrieben von unfassbaren Kräften. Sie zogen einen bebenden Kreis der Unruhe um sich herum, immer bereit, zögernde Gewalten durch tollen Ansprung zum Ausbruch zu treiben, immer tätig, aufsteigende Forderungen zu überhitzen und zu durchglühen, immer gewillt, bis zur letzten Schärfe der Fragestellung vorzudringen. Es gab kein Feld, das sie nicht zu durchschreiten wagten, kein Bündnis, dem sie auswichen. Es erstarrte in ihnen die Gewissheit, dass die Gesetze eines Staates anerkennen, den Staat selber anerkennen hieß. Es blitzte ihnen die Erkenntnis auf, dass ein neues Wollen neue Gesetze verlangte, Gesetze, die sich in den rastlos arbeitenden Gehirnen der einsamen Kämpfer formulierten und ihnen eine ungeheuerliche Verantwortung aufbürdeten, die nur der zu tragen vermochte, der gerüstet war, sich ohne Vorbehalt hinzugeben. Sie zwangen sich zu der unerbitterlichen Folgerung, dass es nicht genügen konnte, wenn schon von Opfern die Rede sein sollte, das Leben zu opfern, sondern das, was ihnen höher stand als das Leben, Ehre und Gewissen. So entfremdeten sie sich der Welt, die sie als verrottet, als breich, verschwommen, als unsagbar unwahrscheinlich empfanden, trotzdem diese Welt ihnen täglich von der zerrenden Gewalt ihres Daseins Beweis erbrachte. So handelten sie, dynamische Menschen in dynamischer Zeit, die nur mit dynamischen Maßen gemessen werden konnten, auf einer Ebene, die der Umwelt gespenstisch und bedrohlich erscheinen musste. So wurden sie aus Fremden Geächtete, aus Begehrten Gemietende und aus Handelnden Verbrecher. Und sie wussten das. Und sie waren nicht geneigt, es zu bedauern. Eine Aktion zog die andere nach sich. Mit unheimlicher Folgerichtigkeit sprudelte der Strom den Fällen zu, uns mit sich reißend. Wir lebten doppelt. Was wir tagsüber in gehasster Fron an materiellen Ergebnissen erlangten, ermöglichte uns die Tätigkeit der Nächte und der freien Stunden. Wir schnellten in hitzigem Atem der Tat von einer Spannung zur anderen. Voneinander erfuhren wir in hastigen Begegnungen, die alle einem ständig wechselnden Zwecke dienen. Längst schon kümmerte uns nicht, was offiziell geschah. gingen uns nicht die Sorgen der Gewählten und der Wähler an. Die Beratungen der Parlamente, die Verordnungen der Minister, die Konferenzen der Mächte konnten trotz des lautesten Geplätschers ihrer Kreise nicht bis zu uns gelangen lassen. Denn wir standen unter der Oberfläche und nichts vermochte, was von oben kam, die Gewässer bis zum Grunde aufzuwühlen. Was wir als Politik erkannten, das war schicksalsmäßig bedingt. Jenseits unserer Welt aber war Politik interessenmäßig bedingt. Und wenn wir auch kühn in jene geheimnisvollen Bereiche griffen, in denen das Leben seinen Durchbruch am schärfsten akzentuiert, weil wir entschlossen waren, keiner Belastung auszuweichen, uns um keine Notwendigkeit herumzudrücken, weil wir die Erscheinungen angingen, wie sie sich uns boten auf dem Wege zu uns selbst, so erkannten wir doch, dass keinerlei Verständigung möglich war auf irgendeinem Gebiete zwischen jener Welt und unserer. Und wir suchten darum eine Verständigung nicht. So konnten wir auch nicht antworten auf die Frage, die so oft im jenseitigen Rande der Schlucht zu uns herüberschallte, auf die Frage, was wollt ihr eigentlich? Wir konnten nicht antworten. Und wir verstanden die Frage nicht. Und jene hätten die Antwort nicht verstanden. Die Kontrahenten rangen nicht um denselben Preis. Denn drüben ging es um Besitz und Bestand. Uns aber ging es um Läuterungen. Uns ging es nicht um System und Ordnungen, um Parolen und Programme. Wir wirkten ja auch nicht nach Plan und fest umrissenem Ziel. Wir wirkten nicht, es wirkte in uns. Und so schien uns die Frage dumm und platt. Die Frage schien uns nicht tiefer ritzend als gerade die Oberfläche unseres Seins. Unsere Verheißung sprach stumm zu uns. Und fast fürchteten wir, sie könnte zu tönen beginnen, bevor unsere Sendung erfüllt war. Denn das Reich lag offen wie ein ungebrochener Acker. Jedwedem Samen aufzunehmen war es bereit. Der Samen aber, der allein aufgehen durfte, dies war unser fester Wille, durfte einzig die Frucht unserer Träume sein. Und wir blickten uns um, wer der Mann sein könnte, der vor uns das Wort zu sprechen imstande war. Längst wussten wir, dass Männer entscheiden, nicht Maßnahmen. Wo war da ein Mann von geschichtlicher Substanz, einer, der mehr war als seine Tagesgröße, außer dem einen schweigenden Segt? Der besonnene Ebert etwa? Oder der pausbäckige Scheidemann? Der bescheidene Hermann Müller? Der ehrwürdige Fehrenbach? Der kreuzbrave Wirt? Oder Rathenau? Rathenau?